Guten Morgen. Herzlich willkommen, besonders an die Schüler und Schüler, die heute zu Besuch sind. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Wenn Sie irgendwas beitragen wollen, machen Sie das einfach genauso wie alle anderen hier. Tun Sie so, als ob Sie Studis seien in einer echten Vorlesung, denn das ist eine echte Vorlesung. Ich danke allen, die immer wieder mir Freude machen über Jean-Luc, der jetzt irgendwo hier schon unterwegs ist. Die Reaktionen auf die Fragen sind immer irgendwo in den folgenden Kategorien. Oh, spannende Frage. Verstehe ich nicht. Oder ich lache oder ich mache, oh, danke. Danke für all diese Reaktionen. Das macht mir sehr viel Freude. Bevor wir jetzt das nächste Thema anschauen, wir sind immer noch bei Gruppen. Und heute sprechen wir über Homophismen und Grammarteiler. Bevor wir das tun, möchte ich versuchen, Sie mitzunehmen auf eine Art Bildreise, in der Hoffnung, dass Bilder im Kopf dabei helfen, das zu verstehen, worum es jetzt geht. Denn die Konzepte, die jetzt kommen, sind sehr abstrakt, deswegen sind sie wahnsinnig hilfreich, aber es kann am Anfang verwirrend sein, mit dieser Abstraktion umzugehen, und Bilder im Kopf helfen häufig. Deswegen kommen jetzt Bilder. Nehmen Sie sich eine Menge mit vier Elementen, dann können Sie sich die Gruppe der Permutationen nach dieser Menge anschauen. Diese Gruppe hat 24 Elemente, vier Fakultät, und wird zu einer Gruppe mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen. Das Konzept kennen wir jetzt schon. Das ist eine Veranschaulichung dieser Gruppe. Melanie hat die gebastelt. Warum zeige ich Ihnen das? Weil für mich Gruppen geometrische Objekte sind in gewisser Weise. Gruppen sind etwas, wo eine Symmetrie da ist. Das heißt, ich stelle die mir irgendwie frei schwebend vor, mit irgendeiner schönen Struktur, die ich mir angucken kann. Und das unterscheidet Gruppen von Mengen. Mengen sind für mich ein Haufen. Das heißt, wenn Sie jetzt diese Gruppenelemente nehmen, diese 24 Stück, und wenn Sie vergessen, dass das eine Gruppe ist, dann fallen die Elemente runter, bilden einen Haufen, und man versteht gar nichts mehr. Das ist meine Vorstellung. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das hilft, aber Sie können ja mal damit experimentieren. Gruppen haben eine innere Struktur, die man verstehen kann, die beliebig kompliziert oder einfach sein kann. Und diese Struktur sehen Sie, wenn Sie die Gruppe als Gruppe wahrnehmen. Aber wenn Sie die Gruppenstruktur vergessen und nur noch die Menge sehen, dann ist die ein Haufen. Die Abbildungen, die wir jetzt betrachten, die Homomorphismen, die sind deshalb wichtig, weil sie nämlich genau diesen Unterschied modellieren. Den Unterschied zwischen Abbildungen, die Mengen als Haufen sehen, und Abbildungen, die Mengen, wenn sie eine Gruppenstruktur tragen, auch wirklich als Gruppe sehen. Das gucken wir uns jetzt an. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht total verwirrt hat, sondern irgendwie unterhaltsam und hilfreich war. Danke an Melanie. Legen wir los mit der Definition. Ja, genau. Applaus für Melanie. Ich habe noch mehr Kunstwerke von ihr. Damit man sie unterscheiden kann. Und wenn wir jetzt an Gruppen denken, dann denken wir an diese schwebenden, schönen Gebilde mit ganz viel Symmetrie und wir denken nicht an Haufen. Genau dann, wenn sie die Gruppenstruktur der Gruppen G und H respektiert. Ich werde gleich hinschreiben, was es heißt. Das ist eine Rechenregel, die man nachprüfen muss. Aber wichtig ist, sich einfach diese Philosophie zu merken. Gruppenhomomorphismen respektieren die Gruppenstruktur. Machen sie nicht kaputt oder ignorieren sie einfach. Sie hatten eine Frage.
Das sind jetzt unterschiedliche Verknüpfungen.
Ja. Sie dürfen unterschiedlich sein, sie müssen es nicht. Es darf zweimal die gleiche Gruppe sein mit der gleichen Verknüpfung. Es dürfen aber auch verschiedene Gruppen mit verschiedenen Verknüpfungen sein. Deswegen hat es die unterschiedliche. Eine solche Abbildung Phi von der H heißt Gruppenhomomorphismus. Gruppenhomomorphismus ist ein schwieriges Wort. Ich wünsche uns allen viel Spaß dabei, bei den unterschiedlichen Varianten sich dabei zu abbilde. Oder ob ich zuerst die einzelnen Elemente mit Pi abbilde und dann danach in der Gruppe H verknüpfe. Anders gesagt, es ist egal, ob ich zuerst kringle und dann mit Pi abbilde oder zuerst abbilde und dann kulle. Schön wird das nur für Homomorphismen. Die Urbildmenge, die zum Neutralelement von H gehört, die spielt eine besondere Rolle bei Homomorphismen. Das ist der sogenannte Kern von Phi. Und der wird bezeichnet als Kern von Phi in Klammern, einfach so. Da gibt es andere Bezeichnungen, aber das ist meiner Meinung ziemlich Standard, die sieht man oft. Und er ist definiert in folgender Weise. Der Kern von Phi ist eine Teilmenge von G, und zwar besteht der Kern aus denjenigen Elementen von G, die, wenn man sie abgebildet hat, auf dem neutralen Element von H landen. Schon mal an sich interessant. Und dann gibt es vielleicht auch noch was Anschauliches, was ich Ihnen anbieten kann. Sie haben jetzt hier die beiden Gruppen G und H. Versuch es mal in Ihrer Blickrichtung zu machen. Hier steht die Gruppe G, die ist groß. Hier steht die Gruppe H. Und jetzt haben wir hier innerhalb von G irgendwie diesen Kern. Was passiert mit dem Kern, wenn er abgebildet wurde? Er kollabiert auf einen einzigen Punkt, nämlich auf das neutrale Element von H. Das heißt, da geht was verloren. Wir reduzieren Struktur und das kann Vorteile haben. Vielleicht nämlich liegen im Kern Elemente, die uns aus irgendeinem Grund gar nicht interessieren. Nach dem Abbilden sind die weg, bis auf das eine Bild, was man da eben hat. Und wir können uns auf den Rest konzentrieren, der für uns interessanter ist. Ist ganz häufig so. Wir werden ganz häufig dieses Konzept vom Kern benutzen, um zu modellieren, dass es in einer Gruppe einen Teil gibt, der uns eigentlich jetzt gar nicht interessiert. Dann basteln wir eine schöne Abbildung, das uninteressante Zeug landet im Kern, geht also quasi verloren, wir sehen das dann nicht mehr. Und das macht nichts, weil es uns gerade nicht interessiert. Und wir reduzieren damit Komplexität. Das ist die Idee.
Wie sieht das praktisch aus?
Wir können ja mal ein Beispiel anbieten. Namen, denn ich habe hier eine klare Vorschrift, was ich mache, das ist wohl definiert. Die Relation dazu würde so aussehen, dass man vorne eine ganze Zahl hat und hinten das Doppelte der ganzen Zahl, so würde man diese Abbildung als Relation schreiben. Und warum geht die wirklich nach H? Naja, die Bilder sind offensichtlich gerade ganze Zahlen. Das heißt, man landet wirklich in dieser Teilmenge H von geraden ganzen Zahlen. Das heißt, die Abbildung selber ist schon mal okay, die geht von Z nach H und die Abbildungsvorschrift ist auch schön einfach. Und jetzt behaupte ich, dass das ein Gruppenhomomorphismus ist. Schreiben kann als 2 mal n. Das machen wir jetzt. Definition die Menge aller Elemente auf Z, die unter Phi auf das neutrale Element in H abgebildet werden. Das ist jetzt die Gruppe H mit Plus. Was ist denn da überhaupt das neutrale Element? Was muss ich denn da überhaupt hinschreiben? Das war schnell, Sie dürfen.
Das neutrale Element für Plus ist die 0.
Richtig. Das heißt, hier brauchen wir diejenigen A aus Z mit der Eigenschaft, dass A hoch Phi die Zahl 0 ist. Da mache ich jetzt mal so einen Kommentar dran. Das ist hier die 1 von H bei dieser Menge H und dieser Verknüpfung, die hier Plus ist. Schreiben wir das nochmal anders hin. Wir müssen einsetzen, was A hoch 4 ist. Dann ist es die Menge aller ganzen Zahlen A mit der Eigenschaft, dass 2 mal A gleich 0 ist. Denn A hoch 4 ist ja nichts anderes als 2 mal A. Das ist die Abbildungsvorschrift. Jetzt müssen wir uns also fragen, welche ganzen Zahlen haben die Eigenschaft, dass sie mit 2 multipliziert 0 ergeben? Welche sind das? Hinweis, es sind nicht so viele. Ja? Nur die 0. Das ist auch wieder Schulwissen. Streng genommen haben wir das nie irgendwo erklärt oder bewiesen. Das ist Schulwissen. Wir wissen, dass in den ganzen Zahlen das Produkt von zwei Zahlen nur dann 0 sein kann, wenn eine der beteiligten Zahlen 0 ist. Und in diesem Fall steht da die 2. 2 ist nicht 0, das heißt, das A muss 0 sein. Schulwissen benutzen, fragen Sie uns. Wir antworten auch und wir lügen Sie nicht an. Ja.
Sie haben ja nicht geschrieben, dass sei H, also für alle H aus H und dann nicht auch für alle L aus H.
Aber ich habe ja ein beliebiges H hergenommen und das heißt, ich habe es jetzt für alle gleichzeitig gezeigt. Wenn ich mir ein beliebiges Element aus einer Menge hernehme und das nicht weiter einschränke, dann stimmt das, was ich danach mache, für alle Elemente aus der Menge. Denn ich habe ja ein beliebiges hergenommen. Und deswegen habe ich jetzt für jedes beliebige H aus H ein O-Bild, also für alle. Ja. Man kann das so machen, wenn man sich damit sicherer fühlt, kann man schreiben, zu zeigen ist, dass jedes H aus H ein O-Bild hat unter Phi, sei jetzt also H aus H beliebig. Und dann ist der Übergang klar.
Okay.
Das könnte man machen, aber muss man nicht unbedingt. Aber es hilft vielleicht am Anfang. Gibt es noch mehr Fragen? Was haben wir jetzt also gesehen? Moment. Wir haben, 1, 2, sofort. Wir haben jetzt Abbildungen gesehen, die die Gruppenstruktur respektieren. Es ist egal, ob ich zuerst abbilde oder erst verknüpfe. Das heißt, diese Abbildungen sehen, dass die Menge, die wir da haben, nicht einfach nur ein Haufen ist, sondern dass sie eine algebraische Struktur trägt. Jetzt kommen die Fragen. Sie waren zuerst. Nein, wir wählen den Kern nicht. Der Kern ergibt sich aus der Abbildungsvorschrift. Wir haben ja die Abbildungsvorschrift benutzt und die hat uns gesagt, was im Kern ist. Wir üben das noch ganz oft und dann kann man sich dran gewöhnen, wie man da arbeitet. Danke für die Frage.
Könnte man in dem Fall, wenn man eine Untergruppe hat, einfach sagen, das ist einfach das zentrale Element von der Obergruppe?
Ja. Ja, das geht. Also wenn man von einer Gruppe in eine Untergruppe hinein abbildet, kann man immer, ohne groß nachzudenken, wissen, dass beim Kern das entscheidende Element das neutrale Element der großen Gruppe ist, weil man weiß, dass es auch das neutrale der Untergruppe ist. Das geht. Als Argument ist das okay. Hätte man hier nehmen können, anstatt H selber zu betrachten. Ich möchte noch einen Nachtrag zu der Antwort auf Ihre Frage geben, denn philosophisch betrachtet haben Sie recht, wenn man später Gruppen kennt und mit Homomorphismen arbeiten kann, dann ist das ein Werkzeug, um sozusagen ein Teil der Gruppe loszuwerden, indem man eine Abbildung sucht, die einen ganz bestimmten Kern hat. Aber wenn die Abbildung schon da ist, kann ich mir den Kern nicht mehr aussuchen. Dann ist er festgelegt. Ergibt es Sinn? Super, okay. Können wir weitermachen? Jetzt kommt nämlich das Lemma, das unter... ist das hier schon so? Nein. Das kommt später. Wir sehen später noch den Zusammenhang zwischen dem Kern und Injektivität. Jetzt bereiten wir das vor, indem wir erstmal uns angucken, warum sind Homomorphismen denn so toll? Ich tue hier die ganze Zeit so, als sei das ein wunderbares Werkzeug, aber so richtig viel wissen wir noch nicht. Das heißt, wir brauchen noch ein paar zusätzliche Eigenschaften und die können wir uns jetzt herleiten. Das ist auch ziemlich einfach. Wir brauchen wirklich nur die Definition und das, was wir über Gruppen wissen. Das haben wir letzte Woche schon geübt. Insofern brauchen wir jetzt auch nur das, was wir schon die ganze Zeit betrachtet haben. hier steht Seien, G-Kringel und H-Kuller Gruppen. Und sei Phi von G nach H ein Gruppenhomomorphismus. Also ein einschreibe. Ich versuche das da jetzt übersichtlich hinzukriegen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn das schief geht. Das Bild von Phi ist ja erstmal nur eine Teilmenge vom Zielbereich H, aber wir werden zeigen, es ist besser als das. Es ist eine Untergruppe von H. Das heißt, ich mache hier das Untergruppenzeichen. Wer braucht den Kommentar Untergruppe da dran? Okay. Das ist großartig, hilft uns dann dabei, in zweitens zu zeigen, dass das 1-Element der Startgruppe auf das 1-Element der Zielgruppe abgebildet wird bei Phi. Das ist eine Besonderheit bei Homomorphismen. Bei anderen Abbildungen kann das ja wie Kraut und Rüben durcheinander gehen. Aber bei Homomorphismen wissen wir immer, dass das neutrale Element der Startgruppe auf das neutrale Element der Zielgruppe geht. Das ist total praktisch aus mehreren Gründen. Erstens hilft es beim Rechnen. Zweitens hilft es bei der Beantwortung der Frage, ob eine gegebene Abbildung ein Gruppenhomomorphismus ist. Übungsaufgaben, Klausur. Wenn ich Ihnen eine Abbildung gebe und Sie frage, ist das ein Gruppenhomomorphismus, dann ist ein heißer Tipp, erstmal zu testen, ob das neutrale Element denn richtig abgebildet wird. Denn wenn nicht, war es das. Kann man das lesen? Da hinten vor allem, ist es okay? Kann man es noch lesen? Gut. Abbilden verträgt sich in diesem Fall mit dem Invertieren in der Gruppe. Es ist egal, ob ich zuerst das Inverse in G bilde und dann abbilde nach H, oder ob ich zuerst nach H abbilde und dann dort das Inverse bilde. In beiden Fällen kommt dasselbe raus. Die ist so wichtig und so spannend, dass wir sie uns danach nochmal gesondert angucken. So, hier kommt die besondere Eigenschaft. Die sieht erstmal total unspektakulär aus. Und wenn Sie sich fragen, warum das toll ist, dann verstehe ich Sie. Das kann man jetzt noch nicht erkennen. Für alle GFG und alle A aus dem Kern. Kern nehme und ich verknüpfe es links mit dem Inversen von G und rechts mit G, und es ist wichtig, dass das das gleiche Element ist, also G und das dazu passende Inverse, dann landet auf magische Weise das, was rauskommt, auch wieder im Kern. Warum das so geht und warum das so toll ist, das sehen Sie nach der nächsten Aus. eingeschränkten Verknüpfung selbst eine Gruppe ist. Das heißt, man muss die Eigenschaften G1 bis G4 nachweisen. Oder man benutzt das magische Untergruppenkriterium. Ja, wenn wir jetzt Aussage 2 schon hätten, dann würde ich sagen Untergruppenkriterium. Das wäre dann auch ganz einfach. Wir haben aber Aussage 2 noch nicht. Wir wissen nicht, ob das Einzelelement von H im Bild liegt. Das könnte irgendwo außerhalb sein, erstmal theoretisch. Das wäre blöd. Wir können das also fürs Untergruppenkriterium nicht benutzen. Und damit müssen wir jetzt leider nochmal durch und hier 1 bis 4 nachweisen. Ist nicht so schlimm, aber das nur als Warnhinweis, denn vielleicht fragen Sie sich berechtigterweise, warum macht sie nicht das volle Untergruppenkriterium? Gut, B ist erstmal eine Teilmenge von A. Das ist gut. Und für G1 müssen wir nachweisen, dass die Einschränkung der Kuller-Verknüpfung auf B eine Verknüpfung auf B wird. Das heißt, wir müssen nachweisen, dass das Kuller-Bild von zwei Elementen aus B auch wieder in B liegt. Zu zeigen sind G1 bis G4 für B mit Kuller eingeschränkt auf B. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. G1 beschränkt sich jetzt darauf, dass man zwei Elemente aus dem Bild hernimmt und die mit Kuller verknüpft und einfach hofft, dass da wieder ein Bild rauskommt. Seien also jetzt mal B1 und B2 aus dem Bild. Was wissen wir über Elemente, die im Bild liegen? Das ist jetzt eine Frage an Sie, denn das ist ein Trick, bei dem gut ist, wenn Sie den lernen und sich den merken. Wenn ich in B bin, im Bild von Phi, was für eine Information habe ich denn über die Elemente da? Es ist nämlich nicht so, dass wir hier gar nichts wissen, wir wissen ganz viel. Was wissen wir? Wie ist denn das Bild nochmal definiert? Was ist diese Menge B? Was liegt da drin? Ja? Nicht die Sachen, die abgebildet wurden, das wäre ja etwas im Startbereich, sondern man ist da erst nachdem man abgebildet hat. Das heißt, es sind die Bilder. Können Sie es nochmal sagen? Ja, genau. Es sind, wenn er recht hat, es sind die Bilder von allem, was in G liegt, unter Phi. Das heißt, das ist die Menge aller G hoch Phi, wobei G aus G kommt, aus der Startgruppe. Das ist doch eine wertvolle Information. Alles, was in B liegt, ist das Bild von irgendetwas unter Phi. Das heißt, man kann sich ein Urbild hernehmen. Das ist doch eine super Information. Sie müssen das üben. Wie kann ich das mit der Homomorphie-Eigenschaft umformen? Dann.
Dass die erste G1 und G2 verkringeln und dann das Ganze.
Richtig. Ich muss erst G1 und G2 verkringeln und dann bilde ich ab. Das ist die andere Richtung. Genau. Vielen Dank. Warum ist das gut? Na, weil das, was hier jetzt steht, G1 kringel G2, ein Element von G ist. Hier benutze ich das G eine Gruppe ist. G ist unter Kringel abgeschlossen. Das heißt, das, was hier steht, liegt in G Naja, B ist eine Teilmenge von H. Und wenn H gilt als Assoziativgesetz, dann gilt es natürlich auch in jeder Teilmenge. Das heißt, da müssen wir nichts hinschreiben, oder? Vererbt sich aus H. Streng genommen aus H mit Kuller, aber okay. Sie wissen, was ich meine. Und wenn nicht, dann sagen Sie Jean-Luc, der hier irgendwo, oh, der ruht sich gerade aus.
Der ruht sich aus, der ist schon einmal durch.
Der ist einmal, oh, hat der schon was hinter sich gehabt. Geh frei. Dankeschön. Ich gebe ihn nachher nochmal rum. G3, was war das nochmal? Existenz eines neutralen Elements. Genau. Gibt es eine Frage? Achso, Sie wollten es auch sagen. Okay, ich frage gleich bei G4 nochmal. Existenz eines neutralen Elements. Was könnten wir denn da machen? Wir suchen etwas, was für ein beliebiges B aus B bei der Kuller-Verknüpfung wieder das Element B ausspuckt. Heißer Kandidat, haben Sie eine Idee?
Wenn es ich kann das gar nicht formulieren, aber ich.
Sie haben eine Idee.
Also das neutrale Element von H wäre schon Kandidat.
Das liegt aber ja vielleicht nicht in B. Wir müssen ja was in B finden. Also in H haben Sie völlig recht. Da gibt es schon ein neutrales Element, das könnte man benutzen, aber wir suchen ja was in B. Wie kommen wir nach B rein? Na, wir müssen Bilder uns hernehmen. Bilder von irgendwas. Und ein heißer Kandidat könnte doch das neutrale Element von G sein, nachdem man es abgebildet hat. Das liegt in B. Die Frage ist nur, ob es sich da neutral verhält. Sei jetzt mal E definiert als das Bild vom neutralen Element in G unter Phi. Und jetzt gucken wir, was passiert, wenn man B und E verkringelt und das gewünschte neutrale Element muss von rechts kommen, so steht das in G3. Das heißt, wir haben jetzt B, Kuller E und schauen einfach mal, was passiert. Na, das ist B, Kuller, 1 geht Phi. Und jetzt wollen wir gerne wieder den Trick von da oben anwenden, nämlich, dass man da zwei Bilder verkullert und dann die Homomorphie-Eigenschaft anwendet. So ganz geht es noch nicht, denn hier sieht man, dass da ein Bild steht unter Phi, aber bei dem B sieht man das noch nicht. Was tun wir? Wer löst das Problem? Sie dürfen. Richtig, denn B kommt aus dem Bild B, das heißt, wir sind wieder Vorbild. Vielen Dank, genau das ist die richtige Idee. Sei also B aus G so, dass B das Bild von B unter P ist, dann können wir jetzt den gleichen Trick von gerade benutzen. Dann folgt nämlich jetzt, dass man B kringel E, B Kuller E, Entschuldigung, B Kuller E, schreiben kann als E Phi. Kuller 1 aus G, Phi. Jetzt kommt die Homomorphie-Eigenschaft und sagt uns was? Kann ich. das schon?
Ja.
Ja? Okay. Ich glaube, das war's. Gibt es noch einen? Oben lag es nicht. Hilft es? Okay, danke. Was ist G4?
Sie dürfen. Ein allgemeines. Hinter Ihnen darf geholfen werden. Ja, genau. Danke, die Kombi war es. Also es existiert ein Inversus und zwar für jedes Element, in dem Fall aus B. Das heißt, wir nehmen uns ein B aus B her und gesucht ist innerhalb von B ein Element, das als Inversus für dieses B funktioniert, bezüglich Pullers. Der Trick ist jetzt wieder der gleiche wie vorher. Wir wissen, dass B ein Urbild hat unter Phi. Das Urbild liegt in G. In G hat man Inverse und dann kann man ja hoffen, dass das Bild von diesem Inversen dann da passt. Das ist so die erste dumme Idee, die man haben könnte und häufig ist es hier so, dass die erste dumme Idee auch funktioniert. Sei also wieder G auf G, so dass man B schreiben kann als G unter Phi. In G existiert G hoch minus 1. Und jetzt definieren wir das Bild davon irgendwie, wir nennen es mal C. C soll das Bild von G hoch minus 1 unter Phi sein. Jetzt verknüpfen wir B und C und hoffen einfach mal das Beste. B Kuller C, der Kuller wird rot, ist, ich setze alles ein, G hoch Phi, Kuller, G hoch minus 1, hoch Phi. So. Jetzt kommt die Homomorphie-Eigenschaft und sagt, naja, hier habe ich erst abgebildet und dann gekullert. Jetzt kehre ich das um. Ich kringle und bilde dann ab. Ah, Entschuldigung, da ist dieser weiße Rand. Ich lese es gleich nochmal vor, falls irgendjemand das nicht lesen kann. Jetzt schauen wir hier, innerhalb der Gruppe G. Wir haben G hoch minus 1 als Inverses gewählt, das heißt, das hier ist das neutrale Element von G unter Phi. In dem Teil vorher haben wir dieses Ding E genannt und haben gesehen, dass es sich da neutral verhält. Das heißt, es ist das richtige Ding. Das heißt, wir haben wirklich ein Inverses gefunden zu B, nämlich dieses Ding C. Damit haben wir alle Gruppeneigenschaften nachgewiesen und haben gezeigt, dass B eine Untergruppe ist von H bezüglich Kuller. Das war jetzt schon ziemlich viel Arbeit für einen Teil des Beweises, denn das war ja erst Teil 1. Aber das Schöne ist, dass wir es ja clever gemacht haben. Wir haben Teil 1 ja deshalb zuerst hingeschrieben und uns da die Arbeit gemacht, weil die nächsten Teile dann daraus teilweise folgen und wir also nur noch so ganz wenig hinschreiben müssen. Das war der Witz dabei, das so zu machen. Und ich habe eine Frage gesehen, glaube ich, irgendwo. Ja.
Ich glaube, das ist eine große Frage auch. Wieso?
Bestimmt nicht. Moment, was haben wir am Anfang gesagt? Nochmal laut.
Es gibt keine dummen Fragen.
Dankeschön.
Wieso haben wir das alles verwiesen, obwohl wir haben schon angenommen, dass G und H, haben wir G und H schon Mengen sind.
Das sind sogar schon Gruppen. Aber das Problem, ist, dass manchmal Teilmengen selber keine Untergruppen sind. Aber wir wollen gerne, dass das Bild eine Untergruppe ist, weil wir das später dann benutzen können. Deswegen zeigen wir das. Leider ist es so, ich versuche mal wieder ein Bild zu malen. Stellen Sie sich wieder die schwebende Gruppe vor. Wenn ich jetzt da reingreife und ein paar Elemente nehme und die separat angucke, dann kann es sein, dass die selber auch schweben, weil die eine Untergruppe bilden. Es kann aber auch sein, dass sie runterfallen, weil sie nur eine Teilmenge sind und keine Untergruppe. Und hier beim Bild ist es so, dass wir halt da reingucken und sehen, erstmal ist es nur eine Teilmenge, erstmal ist es nur ein Haufen, aber wenn wir näher hingucken, sehen wir, dass da doch eine Struktur ist und dass es in Wirklichkeit doch eine Untergruppe ist. Und das hilft einfach später. Wenn man mit Untergruppen rechnen kann, hat man immer gewonnen, weil man immer mehr weiß und immer mehr Rechenregeln hat als in Teilmengen. Okay? Noch mehr Fragen zu Teil 1? Okay, dann können wir jetzt weitermachen mit 2. Zum Glück ist schon gewischt. Richtung helfen oder nerven oder verwirren. Das ist alles okay. Der Beweis von 1 ist fertig. Das schreibe ich gleich nochmal hin. Und dann kommt Teil 2. In Teil 2 sollen wir zeigen, dass das Bild des Einzelelements von D das Einzelelement von H ist. Na, da können wir jetzt Teil 1 benutzen. Das Bild ist eine Untergruppe und wir haben uns klar gemacht, dass in jeder Untergruppe immer das neutrale Element der großen Gruppe liegen muss. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass das Einzelelement von H in B drin liegt. Nimmt immer schon da drin und dann muss diese Gleichheit erfüllt sein. Jetzt kommt noch Teil 4. Teil 4 wird nochmal interessant. Jetzt können wir tatsächlich das Untergruppenkriterium benutzen für den Kern. Warum bietet sich hier das Untergruppenkriterium an? Wir haben da ja insgesamt zwei Dinge, die wir anschauen. Das erste war, das Einzelelement der großen Gruppe liegt da drin in der Teilmenge. Und das zweite war, wenn man zwei Elemente aus der Teilmenge hernimmt, dann liegt das eine mal das Inverse des anderen wieder in der Teilmenge drin. Der Kern besteht aus allen Urbildern von 1H unter Phi. Und in Teil 2 steht, dass 1G ein solches Urbild ist. Das heißt, 1G liegt auf jeden Fall im Kern. Damit ist der Kern dann erstens nicht leer und zweitens enthält er sogar schon das neutrale Element der großen Gruppe. Das heißt, beim Untergruppenkriterium haben wir den ersten Teil schon automatisch erfüllt. Den kriegen wir geschenkt. Ich nenne den Kern von Pi mal K, damit wir nicht so viel schreiben müssen. Diesmal ist andersrum als sonst, nicht in diese Richtung. Und ich erzähle mal, wie man das aussprechen könnte. Das Einzelelement von G liegt im Kern von Phi, den wir im Folgenden mit K bezeichnen. So könnte man das aussprechen. So, Untergruppenkriterium. Wir nehmen zwei Elemente aus K her und verknüpfen das eine mit dem Inversen des anderen. Das heißt, uns interessiert Und um zu sehen, dass etwas in K liegt, muss man das Ding abbilden und gucken, ob da 1H rauskommt oder nicht. Wenn 1H rauskommt, liegt das Ding in K, wenn nicht, dann nicht. Also bilden wir ab. Und wie immer, wenn uns nichts anderes einfällt, Kringel, abbilden, das ruft nach der Homomorphie-Eigenschaft und wenn wir sonst keine Idee haben, dann benutzen wir die und gucken, ob es uns weiterhilft. Was kommt hier also raus? A und Phi verkullert mit, oh, irgendwo ist rot. Irgendwo ist rot. A Phi verkullert mit B hoch minus 1 hoch Phi. Was wissen wir? Wir wissen, dass A aus dem Kern kommt. Das heißt, wenn ich A mit Phi abbilde, kommt das Einzelelement von H raus. Dann habe ich noch dieses Zeug. Wenn da jetzt B stünde, wäre ich schlauer, aber da steht B um minus 1. Glücklicherweise dürfen wir Phi und das Invertieren vertauschen. Das ist Eigenschaft 3, die ich hier benutze. Und dann schreibe ich da hinten 1 von A, Kulla, B, Phi, abgebildet, also erst B abgebildet, dann um minus 1. Von B weiß ich, dass es von Phi auf 1 abgebildet wird, denn B liegt im Kern sofort. Und wenn etwas auf 1 abgebildet wird und ich dann danach invertiere, kommt wieder das Einzelelement raus, denn das Einzelelement ist zu sich selbst invers. Das heißt, hier habe ich dann 1H, Kulla, 1H und das ist 1H. Insgesamt haben wir gezeigt, dass A Kringel B hoch minus 1 von Phi auf das Einzelelement von H abgebildet wird und das ist genau die Eigenschaft im Kern zu nehmen. Jetzt kommt die Frage. Ich habe mehrere gesehen. Sie waren, glaube ich, auch.
Ich habe nicht verstanden, warum A und Phi das gleiche
haben. Weil A aus dem Kern kommt. A kommt aus K. K ist der Kern von Phi und der Kern von Phi ist genau definiert als Menge der Elemente, die unter Phi auf 1 abgebildet werden. Das ist gerade der Witz, das ist die Definition. Hatten Sie die gleiche Frage?
Ja, aber ich habe nicht verstanden.
Also nochmal. Der Kern von Phi besteht aus all den Urbildern von dem neutralen Element in H. Das heißt, wenn ich aus dem Kern etwas hernehme und das mit Phi abbilde, dann muss das Bild die 1 von H sein. So ist der Kern definiert. Und das heißt, bei A und B weiß ich, sonst weiß ich nichts, aber ich weiß, wenn sie unter Phi abgebildet werden, dann landen sie auf der 1 von H. Und das habe ich hier mehrfach benutzt. Noch mehr? Das war es noch nicht ganz. Ne? Wir können jetzt das Untergruppenkriterium draufwerfen und kriegen dann, dass der Kern eine Untergruppe ist, aber uns fehlt noch diese schöne komische Eigenschaft da hinten. Ich glaube, dass ich das jetzt nicht mehr brauche. Na, sicher ist sicher. Zum Schluss sein. Wir nehmen mal die Bezeichnungen, die da drüben stehen. Da steht G aus G und A aus dem Kern. G wieder in K liegt. Und wir haben ja gerade schon gesehen, wie man das macht. Man zeigt, dass etwas im Kern liegt, indem man es abbildet und rauskriegt, dass das Bild das Einzelelement in H ist.
Das heißt, wir nehmen jetzt G hoch minus 1, Kringel A, Kringel G.
Ich habe übrigens deshalb keine Klammern da irgendwo hingeschrieben, weil wir das Assoziativ gesetzt haben und weil egal ist, wo die Klammern stünden, wenn sie denn da wären. Gut, da steht das Zeug, wir bilden mit Phi ab und schauen, was passiert. Die Homomorphie-Eigenschaft bezieht sich immer nur auf zwei Elemente gleichzeitig, aber das, was hier steht, das ist ja in Wirklichkeit eine Verknüpfung und dann noch eine. wenn ich dann die Klammern irgendwo setze. Das heißt, man darf die Homomorphie-Eigenschaft auch auf mehr als zwei Elemente anwenden, einfach indem man das nacheinander macht. Deswegen schreibe ich jetzt hier sofort hin, dass das g hoch minus 1 hoch pi ist, Kulla a hoch pi, Kulla g hoch pi. Homomorphie-Eigenschaft zweimal nacheinander. Was haben wir jetzt? Ah, in der Mitte steht was, was wir benutzen können. H kommt aus dem Kern. Im Kern liegen die Elemente, die von Phi auf 1 abgebildet werden, auf die 1 von H. Das heißt, das hier ist die 1 von H. Dann steht hier jetzt also G hoch minus 1. Ah, Moment, ich benutze direkt mal ab die Eigenschaft in 3 und drehe hier vorne die Reihenfolge von Abbildung und Invertierung um und schreibe G Phi hoch minus 1. Dann sparen wir uns nämlich gleich einen Schritt. In der Mitte benutze ich, dass A aus dem Kern kommt, dann steht da die 1 von A und hinten mache ich einfach gar nichts. So, nächster Schritt. 1 tut bei der Kulla-Verknüpfung nichts, kann ich weglassen, dann stehen da noch gphi und das Inverse von gphi, aber die sind zueinander invers, das heißt, wenn ich die mit Kulla verknüpfe, kommt das neutrale Element von H raus. In zwei Schritten nacheinander. Und insgesamt habe ich jetzt gezeigt, dass das Element hier vorne unter Phi auf die 1 von H abgebildet wird. Und das bedeutet, dass das ursprüngliche Element im Kern war. Warum soll man das wissen wollen? Wieso? Gesundheit! In der Definition. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Mir ist auch egal, genau dann, wenn für alle Elemente A aus dieser Untergruppe und für alle B aus der großen Gruppe G gilt, G hoch minus 1, Kringel A, Kringel G, liegt in der Untergruppe N drin. Das ist was normalerweise nicht stimmt. Normalerweise hat man Abgeschlossenheit innerhalb der Untergruppe, aber wenn man dann noch irgendwie mit Elementen von außen kombiniert, fliegt man raus. Dass man hier nicht rausfliegt bei dieser besonderen Verknüpfung mit Elementen von draußen, das ist was Besonderes, deswegen kriegen diese Untergruppen auch einen besonderen Namen. Und ich höre jetzt auf, weil ich sonst den Rest der Zeit nämlich über Gruppen und das Wunder, was sie sind, spreche. Nein, wir gucken uns ein Beispiel an. Denn wir kennen noch nicht genug Gruppen, um viele interessante Beispiele besprechen zu können. Das kommt erst mit der Zeit. Wir lernen immer mehr Gruppen kennen, dann können wir immer mehr Beispiele betrachten. Wir haben gerade einen Normalteiler gesehen, nämlich den Kern eines Gruppenhomomorphismus. Und das ist immer so, das ist das Schöne, wir haben das jetzt allgemein gezeigt. Jedes Mal, wenn Sie eine Gruppe haben und einen Gruppenhomomorphismus von dieser Gruppe irgendwo hin, dann kriegen Sie einen Kern und dieser Kern ist dann immer ein Normalteil. Von dem das genau der Kern ist. Das ist sehr geschickt und sehr schön. So kann man zeigen, dass etwas ein Normalteiler ist. Und es gibt ein Beispiel, wo diese komische Eigenschaft da oben immer erfüllt ist, und zwar deshalb, weil sie langweilig ist. Wann ist das langweilig? Überlegen Sie mal, was passieren würde, wenn man hier die Reihenfolge vertauschen dürfte. Normalerweise dürfen wir es ja nicht, aber tun Sie mal so, als ob. Wenn wir hier tauschen dürften, könnte man einfach g hoch minus 1 und g nebeneinander schreiben, dann würden die sich wegkürzen, a würde übrig bleiben und a ist sowieso aus n. Das heißt, dann ist diese Eigenschaft erfüllt und zwar auf langweilige Art und Weise. Die Gruppen, in denen das geht, sind die kommutativen Gruppen, die adischen Gruppen. Das heißt, in denen ist jede Untergruppe automatisch ein Normalteiler, einfach weil diese Eigenschaft da automatisch immer stimmt. Motivieren. Sie haben hier alle ganzen Zahlen. Stellen Sie sich vor, das geht in beide Richtungen unendlich weiter. Und Sie haben hier alle ganzen Zahlen. So, irgendwo hier fange ich mal an zu beschriften. 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, bla bla bla. Jetzt markiere ich die. Ich möchte nämlich jetzt, dass nicht mehr alle ganzen Zahlen gleich behandelt werden, sondern ich möchte die unterteilen nach gewissen Eigenschaften. Das könnte man zum Beispiel über eine Äquivalenzrelation machen. Wenn Sie wollen, erzähle ich auch gleich, wie das geht. Aber erstmal brauchen wir Farbe. Moment, rot, blau. Die Frage ist, was man sieht. Vielleicht gelb? Wir testen mal rot, blau und gelb. Sie sagen mir, was die Gemeinsamkeit ist. Sehen Sie das? Ja? Die haben immer Abstand 3. Genau. Dann machen wir das jetzt mal nochmal. das zu beschreiben. Und wir gucken gleich mal. Eine der beiden Arten gibt uns nämlich eine Möglichkeit, da was rauszukicken. Es kriegen immer zwei die gleiche Farbe, die beim Teilen durch drei den gleichen Rest lassen. Das heißt, die Äquivalenzrelation, die man nehmen könnte, um auf diese Klassen zu kommen, könnte sein, zwei ganze Zahlen stehen zueinander in Relation, genau dann, wenn sie beim Teilen durch drei den gleichen Rest lassen. Da muss man das ordentlich definieren. Dann kommt da wirklich eine Äquivalenzrelation raus und das sind die Klassen dazu. Rot, Gelb und Blau. Mal angenommen, wir haben jetzt gerade hier eine Rechnung zu erledigen, bei der uns nicht die ganzen Zahlen in ihrer ganzen Schönheit interessieren, sondern uns interessiert wirklich nur der Rest beim Teilen durch 3. Das ist alles, was wir zum Rechnen brauchen. Dann wäre es blöd, wenn wir alle ganzen Zahlen betrachten würden. Viel einfacher ist, wenn wir uns für jeden möglichen Rest immer eine Zahl rauspicken und mit der rechnen. Dann haben wir nämlich nur 3 mögliche Reste, also 3 Zahlen, mit denen wir arbeiten und alle anderen können wir vergessen. Da reduzieren wir die Komplexität des Problems ganz gewaltig. Welche würden Sie jetzt aussuchen, wenn das die Aufgabe wäre? Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur Geschmackssache. Mal angenommen, ich sage Ihnen jetzt, es geht nur um den Rest beim Teilen durch 3, der Rest ist egal. Sie dürfen sich von jeder Farbe jetzt eine Zahl aussuchen und die behalten Sie. Die anderen vergessen wir für den Moment. Welche würden Sie nehmen?
0, 1 und 2.
Zum Beispiel 0, 1 und 2. Könnte man nehmen. Das ist Vorschlag 1. Gibt es einen anderen Vorschlag? Na, hier hat man nicht negative Zahlen, dafür hat man hier eine gewisse Symmetrie um die Null rum, das ist ganz schön, und betragsmäßig sind die klein. Je nach Problem könnte es sein, dass es ein oder andere einen Vorteil bietet. Man könnte auch sagen, ich nehme meine Lieblingszahlen oder so. Also es gibt keine Wertung, es ist völlig egal, man muss sich nur für eine Auswahl entscheiden und die behalten. So, jetzt ist die Frage, ups, oh nein, das war mir eine schöne gelbe Pfeile. Zwei große Stücke sind, haben überlebt. Jetzt möchte ich damit rechnen. Also wir bleiben mal kurz bei diesem oberen Vorschlag hier mit 0, 1 und 2. Ich möchte jetzt sozusagen mit allen Zahlen, die Rest 0 haben beim Teilen durch 3, gleichzeitig rechnen, indem ich aber nur diese eine Zahl rauskriege. Ich will nur mit der arbeiten. Und genauso hier und genauso hier. Die Frage ist, wie mache ich das? Wie kann ich mathematisch modellieren, dass ich zwar irgendwie noch weiß, dass all diese Zahlen da sind, aber dass ich immer nur eine haben will für jeden möglichen Rest beim Teilen durch 3. Die anderen sind mir egal und mit denen möchte ich irgendwie sinnvoll arbeiten können. Ich kann ja schlecht mit der Zahl 0 so arbeiten, als ob das nur die Zahl 0 wäre. Irgendwie muss ich im Hinterkopf behalten, dass die anderen blauen auch noch da sind. Ich will die nur nicht die ganze Zeit sehen. Die sollen mich nicht nerven. Dafür brauchen wir also jetzt eine mathematische Sprache, um das machen zu können. Und die kommt jetzt. Ich habe das Wort Modulo gehört, das ist eine Möglichkeit, das geht in diesem konkreten Kontext. Und in der Algebra-Vorlesung, da gucken wir uns das an. Hier nehmen wir einen noch allgemeineren Kontext. Aber das Wort Modulo kommt tatsächlich später noch vor. Wir brauchen dafür wieder eine Gruppe. Die Gruppe, die jetzt dort drüben sozusagen im Hintergrund rumlief, war die Gruppe Z mit Plus. Und jetzt haben wir einfach eine Gruppe G mit Ringel. Und wir haben eine Untergruppe H von G. Die Untergruppe, die da drüben sozusagen rumlief in der Funktion von H, war die Untergruppe der blauen Zahlen. Denn die blauen Zahlen sind die durch 3 teilbaren ganzen Zahlen und die bilden eine Untergruppe von Z mit Plus. Das ist sozusagen das, was hier das H ist. Und jetzt definieren wir etwas. Wir definieren für jedes G aus G diese, so eine Menge Nebenklasse von H in G mit Repräsentant klein g. Das Wort Restklasse.
Wenn man diese Zahl dann mit 3 teilt, bleibt bei Rest 1.
Richtig. Genau so ist es. Das heißt, das ist der Witz bei diesem ganzen Konzept. Man fasst alle Zahlen, die Rest 1 beim Teilen durch 3 haben, zusammen in einer solchen Nebenklasse. Und man kann sogar einen Repräsentanten hinschreiben, der uns sagt, was der Rest beim Teilen durch 3 ist. Ich hätte ja was anderes hinschreiben können, aber die 1 ist deshalb ziemlich praktisch. Wenn ich jetzt hinschreibe h plus 2, dann kriege ich genau die Zahlen, die beim Teilen durch 3 Rest 2 lassen. Und der Repräsentant 2 sagt mir auch, was dieser Rest ist. Aber wie wir gleich sehen werden, kann man meistens verschiedene Repräsentanten aussuchen. Da ist dann die Menge immer noch die gleiche, aber der Repräsentant ist vielleicht geschickter oder ungeschickter gewählt. Je nachdem. Wir können gleich mal gucken. Wichtig ist erstmal, dieses Konzept zu verstehen. Und jetzt gehen wir zum Spezialfall, dass H nicht einfach nur eine Untergruppe ist, sondern sogar ein Normalteil. Da drüben ist das so, denn Z mit Plus ist eine adische Gruppe, alle Untergruppen sind Normalteile, das heißt, das H, was wir dort haben, ist sogar zufällig auch schon ein Normalteil, da müssen wir nicht extra nach. Sinnvoll, da kommt zum Beispiel hier, h plus 1, da habe ich jetzt beim Teil durch 3 Rest 1, aber ich hätte ja auch hinschreiben können h plus 4, da hätten die auch alle beim Teilen durch 3 Rest 1, aber es wäre ein anderer Repräsentant gewesen. Das heißt, irgendwie ist nicht ganz egal, was da steht. Die Menge ist zwar die gleiche, aber der Repräsentant, der da steht, kann unterschiedlich sein. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier anstelle von A einen anderen Repräsentanten stehen, aber für die gleiche Mengenklasse, dann würde bei dieser Art der Verknüpfung auf einmal vielleicht was anderes rauskommen. Also wenn wir hier statt A und B was anderes haben, dann steht hier auf einmal auch etwas anderes und dann ist nicht klar, was sollen wir nehmen? Sollen wir das nehmen mit A und B oder das mit C und D oder X und Y? Was ist es denn jetzt? Damit das überhaupt eine Verknüpfung werden kann, dieses Geboxte, muss es irgendwie möglich sein, nachzuweisen, dass egal ist, welchen Repräsentanten man nimmt. Vielleicht steht hier ein anderes Element, aber die Nebenklasse ist trotzdem noch dieselbe. Dann würde es funktionieren. Und das ist der Weg, da geht die Normalteilereigenschaft ein. Das würde einfach so bei Untergruppen nicht immer funktionieren. Das ist eine Frage.
Und was steht da bei A, also auf der rechten Seite A Kringel B,
das ist ein Element der Gruppe, das heißt, da kann ich jetzt die davon repräsentierte Nebenklasse hinschreiben. A-Kringel in Klammern, A-Kringel B. Das wäre so, wir können ja da drüben mal gucken, wie es aussieht. Das wäre so, als wenn ich rechnen würde, H plus 2, Box, H plus, ich nehme mal minus 1, nee, ich nehme minus 2, das finde ich besser. Das sind zwei Restklassen oder Nebenklassen, einmal ist der Repräsentant 2, einmal minus 2. Wenn ich die jetzt verboxe, dann muss ich die Repräsentant nehmen und muss die mit der Verknüpfung verknüpfen, die ich habe. In H, das ist Plus. Beziehungsweise in der großen Gruppe, also in Z, das ist Plus. Das heißt, ich kriege H plus, was habe ich hier? 2 minus 2 ist 0. Ich schreibe das nochmal hin. 2 plus minus 2, das ist also H plus 0. Da kriege ich genau die durch 3 teilbaren Zahlen. Das heißt, wenn ich das jetzt irgendwie aussprechen will, dann sage ich, wenn ich die Menge aller Zahlen, die beim Teilen durch 3 Rest 2 haben, Box verknüpfe mit der Menge aller ganzen Zahlen, die beim Teilen durch 3 Rest 1 lassen, das sind diese, dann kommt raus die Menge aller ganzen Zahlen, die durch 3 teilen lassen. Noch wird nicht klar, warum das irgendwie Dinge einfacher machen sollte. Aber der Witz, der mir hier wichtig ist, ist einfach nur der, man kann jetzt mit diesen Repräsentanten rechnen und repräsentiert damit eine Rechnung auf einer komplizierten Struktur, wo man in Wirklichkeit mit Mengen arbeitet. So, und wenn man einmal sich klar gemacht hat, dass das geht und dass es reicht, die Repräsentanten zu verknüpfen, dann fällt ganz viel Komplexität weg. Aber erstmal müssen wir diesen Schritt tun. Wir müssen uns klar machen, dass es sinnvoll ist. Jetzt habe ich von dem Beispiel, das als nächstes kommt, schon sehr viel hingeschrieben. Augenblick, ich schreibe hier kurz drüber, Beispiel 214. Ich mache gleich noch ein, zwei Ergänzungen auf Wunsch. Aber wir haben jetzt schon ganz viel von dem, was wir gerade besprochen haben, anhand dieses Beispiels nachvollzogen. Jetzt kann ich Ihre Frage beantworten.
Du liest jetzt noch nicht ganz klar, wie weit ich jetzt die Box von dem Kringel unterscheide. Eigentlich wünsche ich ja dasselbe.
Nee. Bei Box verknüpfe ich zwei Nebenklassen. Mit Kringel kann ich nur zwei Elemente aus der Gruppe verknüpfen. Das ist der Unterschied. Das heißt, ich führe sozusagen eine neue Ebene ein. Ich habe in der Gruppe selber auf der Elementebene die Kringelverknüpfung. Dann gucke ich mir Teilmengen an und für diese Teilmengen möchte ich jetzt auch wieder eine Verknüpfung definieren. Aber wenn ich Kringel nehmen würde, wäre das sozusagen irreführend, denn Kringel ist für die Elementeebene. Also benutze ich Box, um es zu unterscheiden. Das ist die Idee. Jemand noch mehr Beispiele dafür, wie das hier mit diesen blauen, gelben und roten Zahlen funktioniert. Hier ist also H die Menge aller durch 3 teilbaren Zahlen. Gelb, Rot und Blau macht sozusagen deutlich, welche Unterteilung rauskommt. Das sind die verschiedenen Nebenklassen. Die eine ist H selber, alle durch 3 teilbaren Zahlen. Dann gibt es die mit Rest 1 und es gibt die mit Rest 2. Und die Farbmarkierung soll uns nur deutlich machen, dass dadurch eine Sortierung der Menge zustande kommt, so eine Unterteilung. Okay, ist das soweit erstmal hilfreich? Ist das hilfreich? Keine Ahnung. Mit den Farben und so und mit Z? Oh, Daumen runter. Das tut mir leid. Bitte Jean-Luc fragen. Ich denke mir gerne noch andere Beispiele aus. sehe auch ein paar Daumen oben. Okay, gemischtes Bild. Sagen Sie mir, was an dem Beispiel verwirrend ist. Dann kann ich sehr gern versuchen, das noch irgendwie besser zu machen. Ich brauche gleich Platz, ich muss gleich wischen, aber hier ist noch eine Frage. Genau. Rest 1 lassen. Und der Grund ist, dass wenn ich von allen durch drei teilbaren Zahlen 2 abziehe, dass dann dasselbe ist, als wenn ich von allen durch drei teilbaren Zahlen 1 dazu ziehe. Denn der Unterschied ist ja genau 3. Noch mehr Fragen? Danke, das war eine sehr gute Frage. Noch mehr Fragen? Okay. Mengen sind. So, hier haben wir jetzt mehrere Nebenklassen von M in G. Hier steht immer so ein Repräsentant. Wir haben vorher diese Box-Geschichte gehabt. Und jetzt behaupte ich, dass Box tatsächlich eine Verknüpfung ist. Das heißt, es ist wirklich eine Abbildung. Es ist egal, welche Repräsentanten ich auswähle. Am Ende kommt immer dasselbe raus beim Boxen. Und das ist nicht nur eine Verknüpfung, sondern da kommt sogar eine Gruppe raus. Das heißt, G modulo N mit Box ist eine Gruppe. Die sogenannte Faktorgruppe G modulo N. So heißt das Ding. Faktorgruppe G modulo N. So heißt das Teil. Später schreibe ich ja nicht mehr ständig Box. Aber jetzt ist wichtig, dass wir die ganzen Verknüpfungen irgendwie auseinanderhalten. Außerdem ist Box ja ganz gut. So, wir halten jetzt mal den Beweis fest, was wir zu zeigen haben. Dann kann ich nämlich morgen die Vorlesung damit beginnen, dass ich diese Sachen nochmal kurz anschreibe und wir die dann nach und nach abhaken. Aber dann sind wir gedanklich direkt drin. Was also zu tun? entscheiden. Und wir müssen uns klar machen, dass diese Auswahl bei der Stelle egal ist. Das ist zu zeigen. Was ist noch zu zeigen? Naja, wenn man dann einmal hat, dass Box eine Verknüpfung ist auf G Modulo N, dann braucht man nur noch die Grundeigenschaften. Das heißt, insgesamt haben wir dann G1 bis G4. Und wir können uns jetzt schon mal darauf freuen. Am Anfang haben wir tatsächlich ein bisschen was zu tun. Diese erste Geschichte hier, die ist nicht offensichtlich, überhaupt nicht. Da müssen wir einmal gründlich hingucken, müssen uns wirklich konzentrieren und wir benutzen dabei auch das N ein Normalteiler ist. Und wir sehen, wo es schief gehen könnte, wenn N kein Normalteiler wäre. Aber das Schöne ist, wenn wir das